NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Andreas Flocken. Willkommen zu unserer Tageschronik. Auch heute mit einem Schwerpunkt zum Hochwasser in Deutschland. Mit Berichten aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Zum Hochwasserkrisenmanagement auch unser Kommentar. Außerdem geht es unter anderem um das Internetüberwachungsprogramm des US-Geheimdienstes. In Libyen hat es bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Milizen mehr als 30 Tote gegeben. Und gegen Ende der Sendung berichten wir über die sportlichen Höhepunkte des Tages. Halten die Deiche? Diese Frage stellen sich viele Menschen in den Städten und Ortschaften entlang der Elbe. Denn das Wasser steigt und steigt. Zurzeit kämpft insbesondere Sachsen-Anhalt gegen die Wassermassen. Tausende von Helfern sind im Einsatz. In der Landeshauptstadt Magdeburg ist ein ganzer Stadtteil bedroht. Einzelheiten von Jochen Müller.
Am Nachmittag wurden die 23.000 Einwohner der östlichen Stadtteile aufgefordert, vorsorglich ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Die Räumung sei notwendig, weil der Hochwasserscheitel eine Länge von 40 Kilometern habe und tagelang gegen die Deiche drücken werde, teilte der Krisenstab mit. Die Betroffenen machen sich große Sorgen.
Ich bin jetzt auch selber am Überlegen. Ich habe das gerade erst gehört, was hier passiert ist und dass wir weg sollen. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich wüsste nicht, was jetzt kommen soll. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause, muss zusehen, was ich mache, ich weiß es nicht.
Ja, ich muss mal sehen, wo ich unterkomme, ob man noch ein Hotelzimmer kriegt oder so. Ich habe bei Bekannten, die aber keinen Schlafplatz haben, einen Notkoffer hingebracht. Und ich wohne oben und also mich betrifft jetzt keine Überschwemmung mit Hab und Gut, aber dass man raus muss.
Im Stadtteil Rothensee sind die 3000 Einwohner inzwischen evakuiert. 1500 Bundeswehrsoldaten kämpfen verbissen um ein Umspannwerk. Dieses versorgt den ganzen Norden Magdeburgs sowie mehrere Pumpstationen mit Strom. Fregattenkapitän André Sapzok.
Wir sind noch der guten Hoffnung, dass uns das gelingt mit unserem schweren Gerät. Wenn uns das nicht gelingt, dann geht sonst alternativ in großen Teilen Magdeburgs und auch in Industriegebieten hier das Licht aus.
Im südlich von Magdeburg gelegenen Schönebeck ist eine Spundwand gebrochen. Viele Häuser der Altstadt stehen unter Wasser. Mehrere hundert Menschen sind evakuiert. Die Lage ist ernst.
Schlimm, also absolut schlimm. Man kann es nicht fassen. Ich bedauere die Menschen.
Wir hätten gedacht, es wird weniger, aber es ist eben höher gekommen.
Diesmal hat es uns eiskalt erwischt. Und nur habe ich bloß Angst, dass es hier unten das untere Stockwerk überflutet.
Dramatisch bleibt die Lage auch am Zusammenfluss von Saale und Elbe. Bei Klein-Rosenburg ist ein Damm gebrochen. Das Wasser strömt auf die Stadt Aachen zu. Deren 10.000 Einwohner waren schon gestern evakuiert worden. Insgesamt haben nach Angaben des Krisenstabes im Augenblick mehr als 15.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Darunter auch die Einwohner der Gemeinde Fischbeck im Landkreis Stendal. Landrat Carsten Wulfänger.
Der Deich in der Höhe von Fischbeck ist auf einer Länge von ungefähr 50 Metern aufgerissen an der Deichkrone. Wenn er hier reißt, dann werden mindestens die Orte Fischbeck, Kabelitz und Wust überflutet werden. In sehr schneller Geschwindigkeit. Das spielt sich im Minutenbereich ab.
Im Landkreis Stendal ist am Mittag das Neuwerbener Wehr gezogen worden. Dadurch fließt ein Teil des Hochwassers in die Havelniederungen ab. Die Verantwortlichen hoffen, dass damit der Wasserstand der Elbe gesenkt werden kann.
In Sachsen-Anhalt und den anderen Hochwassergebieten versuchen Tausende, das Schlimmste zu verhindern. Die Helfer sind im Dauereinsatz rund um die Uhr. Immer wieder melden sich Freiwillige auch aus nicht betroffenen Regionen. Heute nun ist Bundespräsident Gauck in das Hochwassergebiet gereist, nach Halle in Sachsen-Anhalt. Er wollte sich einen Eindruck über die Lage vor Ort verschaffen, aber auch den Menschen Mut machen und sich bei den vielen Helfern bedanken. Über den Besuch des Bundespräsidenten Ina Namislo.
In der Marktkirche in Halle an der Saale betete er mit hunderten Gläubigen in einem Gottesdienst stellvertretend für alle Betroffenen des schweren Hochwassers und er dankte den vielen tausend Helfern.
Ja, ich wäre heute in Berlin in die Kirche gegangen, die ich meistens gehe und habe aber gedacht, nein, ich sollte hier in der Nähe von Menschen sein, die unter einer besonderen Belastung stehen.
Halle hat in der vergangenen Woche eines der schwersten Hochwasser seit dem Mittelalter erlebt. Die Saale war mit 8,10 Meter viermal so hoch wie normal. Dass der Bundespräsident jetzt gerade ihre Stadt besucht, erfüllt die Hallenser mit Stolz.
Oh, sprachlos. Und dass er jetzt nun da ist, ist schön.
Eine gute Geste,
ja.
Ja, das ist schon was Besonderes. Eine Anerkennung für unsere Stadt und dass er sich auch um das alles kümmert, was hier in der Zeit passiert ist.
Im Anschluss an den Gottesdienst besuchte Gauck die Kindertagesstätte St. Georgen, direkt am Saaleufer. Während ein paar Männer unbeeindruckt weiter Wasser aus dem Gebäude pumpen, umzingeln Kinder, Eltern und Erzieher den hohen Besuch und staunen. Kita-Leiterin Kerstin Jugel ist ganz aus dem Häuschen.
Na, das ist für uns eine große Ehre, dass der Bundespräsident sich unserer Not hier annimmt und dass man so viel Aufmerksamkeit und auch Dank bekommt von ganz offizieller Seite. Das ist schon sehr enorm.
Während die Hallenser mittlerweile aufatmen können, beobachten die Menschen in anderen Regionen von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen den wachsenden Elbpegel. Manche verlieren durch das Hochwasser binnen weniger Jahre zum zweiten oder dritten Mal ihr gesamtes Hab und Gut. Hier die richtigen Worte zu finden sei schwer, gesteht Gauck ein.
Meistens fallen einem Worte oder Handlungen erst ein, wenn man vor einem betroffenen Menschen steht, wenn man ihm in die Augen schaut. Und manchmal muss man auch gar nichts sagen. Manchmal steht man einfach daneben oder wie so viele, viele Nachbarn, Nachbarinnen gezeigt haben, sie gehen hin, erstmal drücken sie den anderen und dann sagen sie, wo kann ich helfen?
Trotz allem, Bundespräsident Gauck ist zuversichtlich, dass ein Wiederaufbau wie schon 2002 gelingt. Er appelliert an das Gemeinschaftsgefühl der Deutschen und an ihre Solidarität.
Wir anderen, die wir weit entfernt wohnen, wir können eine Menge tun. Unser Portemonnaie aufmachen, wie wir das heute im Gottesdienst gehört haben, das haben Menschen damals auch getan. Deutschland ist ein solidarisches Land und wir sollen es jetzt wieder beweisen. Gerade die, die nicht darüber nachdenken, welche Flasche Wein sie kaufen oder wie groß der Eisbecher ist. Das kann man auch mal als Spende geben und noch ein bisschen mehr.
Ein Bericht von Ina Namislo. Das Wasser steigt inzwischen auch in Norddeutschland und zwar schneller als erwartet. Die Elbanwohner in Schleswig-Holstein und Niedersachsen versuchen sich auf die Fluten vorzubereiten. Doch Sandsäcke allein reichen nicht aus. In Hitzacker ist inzwischen eine Evakuierungsaktion angelaufen. Zur gegenwärtigen Situation in der Stadt Dirk Plasberg.
Hektisches Treiben herrscht auf der Stadtinsel in Hitzacker. Nur noch wenige Stunden, dann müssen die 280 Einwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Birgit Holsten wohnt 50 Meter von der Hochwasserschutzwand entfernt und räumt sowohl ihr Haus leer als auch ihr Textilgeschäft.
Wir nehmen jetzt noch einen Fußboden raus und räumen die restlichen Sachen aus der unteren Etage. Das ist nur noch wenig und dann müssen wir packen. Ich habe noch ein Geschäft hier, das auch leer geräumt werden musste. Auf dem großen Anhänger, den ich gemietet habe und der jetzt untergestellt wird, der da. Da ist mein Geschäft drin jetzt. Textilien und die ganze Ladeneinrichtung. Jetzt ist endlich Sommer. Wir hätten Sommerkleider verkaufen wollen.
Anwohner Norbert Erler ist emotional angeschlagen. Der Lehrer ist in Hitzacker geboren und hat schon einige Hochwasserkatastrophen erlebt. Aber das hier wird leider ein trauriger Rekord. Er hat Tische und Stühle hochgestellt, mehr nicht. Wenn das Wasser kommt, sagt der 65-Jährige, da helfen auch keine Sandsäcke mehr.
Was sollen sie machen? Glauben Sie im Ernst, dass sie 8 Meter mit Säcken aufhalten? Ist ja albern. Sehen Sie mal, wir haben eine Mauer, wir haben einen Deich. Wenn die Mauer bricht und das, wir haben 8,70 Meter, dann haben wir das Wasser hier so hoch. Dann können Sie sich die Säcke sonst wo hinschieben. Das bringt gar nichts. Das Einzige, was man machen kann, wir machen das hier ein bisschen dicht. Aber es ist eine Hysterie, die losgeht. Wir können das nicht machen. Die Hochschutzmauer, die ist ja nicht einfach hingesetzt worden, sondern man hat 17 Meter tiefe Spundwände reingerüttelt bis in die Lehmschicht. Also die Mauer ist dicht. Punkt. Der einzige Schwachpunkt sind natürlich immer Deiche, weil wenn es lange steht, können die brechen.
Eine Straße weiter wird der evangelische Kindergarten vor dem Hochwasser geschützt, mit Planen und mit Sandsäcken. Dafür füllt Sascha Moro den Sand aus dem Sandkasten des Kindergartens.
Wenn es nass wird, dann muss der Sand sowieso ausgetauscht werden. Wenn nicht, dann können wir ihn wieder zurückschippen. Wo sollen wir sonst Sand herholen? Das Wasser werden wir dadurch nicht aufhalten, aber den Dreck, der Schlamm, der wird nicht reingespült, wenn was sein sollte. Und das ist schon sehr viel wert.
Angst vor einer Überschwemmung haben die wenigsten Anwohner. Dafür gibt es ja die mobile Hochwasserschutzwand. Svea Krüger vom Elternrat des Kindergartens macht sich viel mehr um den gestiegenen Grundwasserspiegel Sorgen. Durch das Hochwasser steigt dieser stetig an. Aus den Kellern und Pumpenschächten wird das Wasser nach oben gedrückt.
Alle, die einen Keller auf der Insel haben, haben jetzt schon Wasser im Keller. Wir haben einen Pumpenschacht, wo ein bisschen Technik untergebracht ist, wo wir aber Grundwasser abpumpen können. Aber nur bis heute Abend 20 Uhr, dann wird evakuiert, dann müssen wir raus, dann müssen wir das Gebäude räumen. Und im Augenblick sieht es so aus, dass wir keine Ausnahmegenehmigung bekommen. Und das ist eigentlich das Traurige. Wir haben die Manpower, wir haben das Equipment und wir dürfen unseren Kindergarten in dem Sinne, wenn sie wollen, nicht schützen. Und wir haben Holzfußböden drin und wenn die nass werden, kann sich, denke ich, jeder vorstellen, was damit passiert.
Hoch oben auf den Berg haben die fleißigen Helfer Teile der Einrichtung aus dem evangelischen Kindergarten transportiert. Hier wird jetzt auch eine Notgruppe für alle berufstätigen Eltern eingerichtet. Die meisten Anwohner packen zurzeit noch ihr Auto mit den wichtigsten Utensilien und verlassen dann die Stadtinsel. Kaum einer wird die Notunterkünfte in Anspruch nehmen. Fast alle haben sich bei Freunden und Bekannten einquartiert und warten dort die Scheitelwelle des Hochwassers ab.
Große Sorgen auch in Dömitz in Mecklenburg-Vorpommern. Es werden weiterhin steigende Pegelstände gemeldet. In den kommenden Tagen wird der Höchststand erwartet. Und die bange Frage auch hier, halten die Deiche und Schutzvorrichtungen? Aus Dömitz meldet sich Nicole Buchmann.
Das blaue Schild mit dem bisherigen Höchstwasserstand an der Klinkerwand des Hafenhotels ist verschwunden. Die Tür nebendran nur noch zu erahnen, Folien und Sandsäcke sollen das Gebäude schützen. Vor dem Wasser der Elbe, das unaufhörlich in das Dömitzer Hafenbecken strömt. Das Hotel dort ist bereits geschlossen. Michael Kirstein koordiniert als technischer Leiter die Sicherung des historischen Hafenspeichers.
Auch von unserer technischen Ausrüstung haben wir den Heizraum geschützt mit einer großen Pumpe, haben den Elektroraum mit einer großen Pumpe geschützt, haben hier hinten das große Notstromaggregat stehen. Das heißt also, wenn das ganz dicke käme, könnten wir da auch umschalten. Und wir werden auch noch kleinere Pumpen hier ins Haus reinnehmen. Also ich sag mal ganz vorsichtig, das, was man machen kann, das wird gemacht, dass wir uns nachher keinen Vorwurf machen können. Aber Sie haben den Optimisten hier.
Links und rechts davon haben die Deiche im Laufe des Tages eine weiße Krone bekommen. Hunderte Sandsäcke wurden auch dort aufgestapelt, um den Wall gegen die Wassermassen um 30 Zentimeter aufzurüsten. Immer wieder läuft ein Schlepper des Wasser- und Schifffahrtsamtes in den Hafen ein, landet Treibholz aus der Elbe an, meterlange Baumstämme, die sonst die Deiche beschädigen. Ein paar Meter weiter hinter dem Deich hat Diakon Christophorus Baumert mit Helfern die Marienfiguren in seiner katholischen Kirche hochgelagert, Herd und Wasserboiler vom Strom getrennt und in Sicherheit gebracht.
Die Verantwortlichen vom Einsatz sagen, dass die Befürchtung besteht, dass ein Deich bricht. Das ist so die größere Sorge. Und wenn ein Deich brechen sollte, dann müssen wir natürlich hier mit Wasser rechnen.
Vom letzten Hochwasser blieb die Kirche verschont. Vielleicht reicht es auch dieses Mal. Auch im Hinterland wird fleißig gearbeitet. Menschen laufen mit Schippen zu den Einsatzpunkten. Eine Anwohnerin aus Heiddorf ist dankbar und beunruhigt zugleich.
Direkt an der alten Elde wohne ich. Ich sehe das Wasser immer kommen. Und ich bin so überglücklich, dass so viele fleißige Helfer hier sind. Ich kann nur immer wieder sagen, danke, danke, danke.
Am Mittwoch soll der Hochwasserscheitel der Elbe Dömitz und Bolzenburg erreichen. Laut Vorhersagen liegt er dann auf der Höhe der Deichkronen auf 7,80 Meter.
Ein Bericht von Nicole Buchmann. Zum Hochwasserkrisenmanagement nun auch der Kommentar, hören Sie Verena Gonsch.
In all ihrem Unglück haben die Hochwasseropfer in einem Glück gehabt, dass dieses erneute Jahrhunderthochwasser wieder wenige Monate vor einer Bundestagswahl passiert. Schon beim Elbe-Hochwasser 2002 machte der damalige Kanzler Schröder eifrig Wahlkampf. Angela Merkel nutzt ebenfalls die Gunst der Stunde und verspricht Soforthilfen, die sicherlich ohne Bundestagswahl nicht so üppig ausfallen würden. Die Betonung liegt dabei auf Soforthilfen. Ein weiteres Jahrhunderthochwasser wird aber auch durch diese Gelder nicht verhindert. Da ist längerer Atem angesagt. Und die nächste Flut wird kommen. Wann, weiß keiner. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten 10 Jahren passiert, liegt bei 10%. Dass der Klimawandel für das zweite Hochwasser innerhalb von 10 Jahren verantwortlich ist, ist fraglich. Dafür gibt es keine tragfähigen Hinweise. Verantwortlich aber ist er dafür, dass die Pegelstände immer höher steigen. Denn durch die Erderwärmung nimmt der Starkregen zu, also die Heftigkeit des Regens, der sich in einer bestimmten Zeit auf eine Region ergießt. Beim Deichschutz ist einiges geschehen seit 2002, vor allem beim sogenannten technischen Hochwasserschutz. Mehr und höhere Deiche, besseres Talsperrenmanagement. Doch das allein reicht nicht, zumal viele dieser Maßnahmen von Bürgerinitiativen verzögert und abgewehrt wurden. Die sogenannten Wutbürger stehen in Interessen ihrer Stadt damit am Ende selbst im Weg. Politiker wollen jetzt Planfeststellungsverfahren verkürzen, doch die Chancen stehen schlecht. Als Fehler herausgestellt hat sich auch, dass es kein deutschlandweites Konzept gibt. So führt der massive Deichausbau in einem Bundesland im anderen zu größeren Problemen, weil das Wasser ungebremst weiterfließt. Technisches Management alleine reicht aber nicht, das mahnen auch die Naturschutzverbände an. Einfach gesagt, die Flüsse brauchen wieder mehr Platz. Wir versiegeln immer noch zu viel Fläche in unserem Land. Flächen, in denen sich das Hochwasser sammelt, fehlen. Auch hierfür wird es keine kurzfristige Lösung geben. Auch dies braucht ein abgestimmtes, deutschlandweites Konzept, das nach dem ersten Jahrhunderthochwasser 2002 zwar angedacht, aber noch nicht umgesetzt wurde. Das zweite Hochwasser ist hier eine Mahnung, endlich die Hausaufgaben zu machen. Was aber bei all den Bildern über die Flut und die gefährdeten Deiche bleibt, ist ein großer Respekt und eine Dankbarkeit all den Menschen gegenüber, die in diesen Tagen vor Ort helfen. Diese Bilder zeigen, wenn Hilfe gebraucht wird, spielen all die unterschiedlichen Interessen von Naturschützern, Politikern, Bürgern und Unternehmern keine Rolle mehr. Dann packen alle an. Und das lässt hoffen für alle zukünftigen Herausforderungen.
Verena Gonsch kommentierte. Der US-Geheimdienst zapft das Internet an, hat Zugriff auf die Server von Google, Facebook und anderer Internetkonzerne. Diese Berichte haben vor allem in Europa für Empörung gesorgt. Jetzt hat sich US-Geheimdienstkoordinator Klepper zu dem Überwachungsprogramm PRISM geäußert und er hat die Berichterstattung der Medien kritisiert. Aus Washington Sabrina Fritz.
Die Berichterstattung sei rücksichtslos gewesen, schreibt Klepper in einem Statement. In ihrer Hast haben die Zeitungen nicht den ganzen Kontext wiedergegeben. Er wolle nun mit ein paar Mythen über das PRISM-Programm aufräumen. Die Washington Post und der britische Guardian hatten über das umfangreiche Überwachungsprogramm der USA berichtet. Mit PRISM werden Daten von Internet-Usern außerhalb der USA gesammelt und ausgewertet. Geheimdienstkoordinator Klepper hat nun weitere Details über die Spionagetätigkeit 2.0 der USA veröffentlicht. Darin versucht er, den Eindruck zu vermeiden, die USA würden wahllos vertrauliche Daten von Internet-Usern außerhalb der USA einsaugen. Wenn der Geheimdienst E-Mails, Fotos oder Videos von Menschen untersucht, geschehe dies erstens mit Zustimmung eines Gerichts, zweitens müsse es einen Grund für diese Untersuchung geben, so der Geheimdienstkoordinator. Klepper nennt folgende Beispiele: die Vorbeugung gegen Terror, feindliche Angriffe im Internet oder die Verbreitung von nuklearem Material. Außerdem wüssten die Internetanbieter davon. Wörtlich heißt es in dem Bericht, die Internetprovider liefern der Regierung Informationen, wenn sie rechtlich dazu verpflichtet sind. Damit widerspricht er den großen Internetfirmen wie Facebook, Google oder Apple. Diese hatten erklärt, sie würden dem Geheimdienst keinen Zugang zu ihren Servern verschaffen und hätten noch nie von dem PRISM-Programm gehört. Klepper schreibt noch einmal ausdrücklich, das Programm sei nur dazu da, Personen außerhalb der USA auszuspähen. Außerdem haben die Abgeordneten dem Verfahren im vergangenen Jahr nach langer Diskussion zugestimmt. Auch Präsident Obama hat das Vorgehen der Geheimdienste verteidigt.
My assessment and my team's assessment was that they help us prevent terrorist attacks.
Meine Einschätzung und die meiner Mitarbeiter ist es, dass diese Maßnahmen helfen, Terrorangriffe zu verhindern. Der Sender Fox News berichtet, die Obama-Regierung hätte beim Justizministerium einen Antrag gestellt, dass es eine strafrechtliche Untersuchung geben soll, wie die vertraulichen Unterlagen an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dazu wird gehören, wer hat die Informationen weitergegeben und durften die Zeitungen darüber berichten. Ein Sprecher von Präsident Obama erklärte, der Präsident wolle wissen, welcher Schaden durch die Berichterstattung entstanden sei. Kommende Woche soll der Geheimdienst NSA die Abgeordneten über das Vorgehen in einer Anhörung informieren. Nach Medienberichten sammelt der US-Geheimdienst 30 Milliarden Daten pro Monat. Dazu gehören Telefongespräche innerhalb der USA und Internetdaten von Ausländern. Diese Praxis hat zu einer heftigen Diskussion über Datensicherheit auch in Deutschland geführt.
Rätselhaftes Nordkorea. Noch vor einigen Wochen sah sich das Regime in Pjöngjang im Kriegszustand. Sämtliche Kontakte zum Süden des Landes wurden abgebrochen, den USA mit Raketenangriffen gedroht. Nun offenbar ein Kurswechsel. Vertreter von Nord- und Südkorea sprechen wieder miteinander. Jürgen Hanefeld berichtet.
Das Treffen der Delegationen aus Nord- und Südkorea fand auf Arbeitsebene statt und diente der Vorbereitung der Ministerkonferenz am kommenden Mittwoch. Ort des Geschehens war auf Wunsch des Südens das Grenzdorf Panmunjom, wo nach dem Koreakrieg 1952 der Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien ausgehandelt worden war. Inhaltlich ging es lediglich um Protokollfragen, die Anzahl der Teilnehmer und die Tagesordnung für die eigentliche Verhandlungsrunde in 3 Tagen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Trotzdem messen Beobachter auch dem heutigen Treffen Bedeutung zu. Zum einen, weil es die erste Begegnung dieser Art seit mehr als 2 Jahren ist. Zum anderen, weil es überraschend zügig zustande kam. Erst am Donnerstag hatte Nordkorea vorgeschlagen, mit dem Süden über die Wiederinbetriebnahme der Sonderwirtschaftszone Kaesong zu sprechen. Tags drauf wurde die telefonische Hotline zwischen Seoul und Pjöngjang wiederhergestellt und gestern das heutige Treffen anberaumt. Ziel der Ministerkonferenz, der ersten seit 2007, ist die Schaffung gegenseitigen Vertrauens und der Abbau von Spannungen, so die offizielle Version. Als äußeres Zeichen der Annäherung könnte der gemeinsame Industriepark Kaesong, der im Zuge der Spannungen vor 2 Monaten geschlossen worden war, wieder in Betrieb genommen werden.
In Libyen sollte nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi alles besser werden. Doch weit gefehlt. Milizen und bewaffnete Gruppen verfolgen ihre eigenen Interessen. Immer wieder kommt es zu Schießereien. Bei Zusammenstößen in der Hafenstadt Benghazi sind jetzt mindestens 30 Menschen getötet worden. Einzelheiten von unserem Korrespondenten Carsten Kühntop.
Schüsse vor dem Hauptquartier der Brigade Libyens Schild in Benghazi. Einer der mächtigsten Milizen des Landes. Einige Dutzend Menschen waren am Samstag vor die Tore der Kaserne gezogen. Sie verlangten, dass die Miliz abzieht und sich auflöst. Mehrere Stunden lang gab es Schusswechsel. Mindestens 31 Menschen kamen ums Leben. Rund 100 wurden verletzt. Schließlich übernahm eine Einheit der regulären Armee das Gelände. Die Männer der Miliz Libyens Schild hatten einst geholfen, Staatschef Muammar Gaddafi zu stürzen. Nun werden sie immer wieder von der Regierung eingesetzt, um beispielsweise bei Stammeskonflikten einzuschreiten. Ein Vertreter der Miliz sagte nach den Zusammenstößen, man operiere ganz legal unter dem Dach des Verteidigungsministeriums. Ein Armeesprecher bestätigte dies und sagte, ein Angriff auf die Miliz sei deswegen ein Angriff auf die legitime Staatsgewalt. Doch immer mehr Libyer wehren sich gegen die andauernde Dominanz bewaffneter Gruppen im Land. Erst recht, seit vor einem Monat, Milizionäre das Außen- und das Justizministerium 2 Wochen lang belagerten und dem Parlament erfolgreich ihren Willen aufzwangen. Unter dem Druck der Bewaffneten verabschiedeten die Abgeordneten schließlich das geforderte Gesetz. Es verbietet es hochrangigen Amtsträgern aus der Gaddafi-Zeit, im neuen Libyen wieder ein Amt zu bekleiden. Fast zeitgleich zu den Zusammenstößen in Benghazi gingen mehrere tausend Menschen in Tripolis friedlich auf die Straße. Sie forderten, dass die Regierung die Milizen auflöst, die Unmengen an Waffen im Land einsammelt und eine effektive Armee aufbaut. Wir wollen unsere Regierung. Wir wollen nicht, dass die Straßen voller Waffen sind. Wir wollen eine Polizei und ein sicheres Tripolis. Wir wollen eine gesetzestreue Gesellschaft. Darum geht es.
We want a safe, non-armed Tripoli.
Wir verlangen ein sicheres Tripolis ohne Waffen, sicher für die Bürger und sicher für ausländische Firmen, die hier arbeiten und das Land entwickeln wollen. Gerade am Stadtrand gibt es viele bewaffnete Gruppen. Diese Leute sollen Tripolis verlassen.
So we want all these armed people. To get out of Tripoli.
Seit der Zerschlagung des alten Regimes vor mehr als 1,5 Jahren ist das Land mit Waffen und Munition überschwemmt. Auf den Straßen sieht man viel häufiger ehemalige Rebellenkämpfer in voller Montur und bewaffnet als reguläre Sicherheitskräfte. Viele einstige Revolutionäre weigern sich, ihre Waffen abzugeben, weil sie sich als Hüter des Umsturzes sehen. Der Versuch, einige Milizen in die Armee einzugliedern, stößt in der Bevölkerung hingegen auf großen Widerstand. Viele Libyer möchten schlicht, dass die Milizen zerschlagen werden. Doch Armee und Polizei sind nach wie vor schwach. Deshalb glaubt die Regierung nicht anders zu können, als einige Milizen, wie die Brigade Libyens Schild, mit Sicherheitsaufgaben zu betrauen. Teile des Landes sind weiterhin nicht unter der Kontrolle der Zentralregierung. Vor allem der Süden Libyens ist gesetzlos. Bewaffnete können dort nach Belieben schalten und walten. In den letzten Monaten wurde der Süden deswegen zum Zufluchtsort für Al-Qaida-nahe Islamisten. Sie waren zuvor von den Franzosen aus dem Norden Malis vertrieben worden.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Josef Rüdel ist ein Phänomen. Heute ist er seit genau 50 Jahren Ortsbürgermeister von Windhagen, einem Dorf mit 4.500 Einwohnern an der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. 50 Jahre, das ist Rekord in Deutschland. Und der rüstige CDU-Politiker denkt nicht ans Aufhören. Henning Kübert hat den Kommunalpolitiker besucht.
Die Wanduhr tickt. Ansonsten herrscht Ruhe im Wohnzimmer von Josef und Gretchen Rüdel. Aus den Fenstern geht der Blick auf weidende Kühe, auf Dammwild und auf spielende Katzen im Innenhof. Doch ab 8 Uhr klingelt das Telefon mehrfach in der Stunde, weil Windhagens Ortsbürgermeister auch nach 50 Jahren im Amt ein gefragter Mann ist.
Gestern Abend hat um 11 Uhr jemand noch angerufen. Und das ist keine Seltenheit. Die wissen, dass ich keiner bin, der sowieso früh ins Bett geht. Ich halte doch an der Theke manchmal lang aus. Man muss ja auch horchen, wie die Stimmung bei den Leuten ist.
Josef Rüdel gönnt sich seinen täglichen Mittagsschlaf. Ansonsten ist der ehemalige Rinderzüchter für die Gemeinde da. Auch mit 88 Jahren. Eine Altersgrenze gibt es für sein Ehrenamt nicht.
Ich bin nicht Rentner. Da kommt mir zu viel Langeweile auf und das ist nichts für mich. Ich muss was zu tun haben. Ich darf auch ruhig ein bisschen Stress haben.
Zum Beispiel mit der Frage, ob Windhagens Festhalle nun einen Videobeamer bekommt oder nicht. Seine Gemeinde ist seit Jahrzehnten schuldenfrei. Die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln, weil sich hier an der Autobahn A3 zwischen Köln und Frankfurt am Main viele Industriebetriebe angesiedelt haben. Trotz der guten Finanzlage ist der Ort aber nicht größenwahnsinnig geworden, betont der CDU-Mann.
Ich habe mir früher nie erlaubt, im Betrieb Schulden zu machen. Und ich mag gar nicht, dass eine Gemeinde verschuldet ist, wo sie nicht für kann.
Seit 1963, als Konrad Adenauer noch Bundeskanzler war, ist Josef Rüddel ununterbrochen Ortsbürgermeister im Westerwald. Zuletzt stimmten rund 2/3 der Wähler von Windhagen für ihn. Kreistag, Landtag, Bundestag, das war für den Landwirt nie ein Thema. Dafür sitzt Sohn Erwin für die CDU im Bundestag. Mit ihm steht er im engen Kontakt, per Telefon oder im direkten Gespräch auf seiner Küchenbank, was bis heute der wichtigste Besprechungsort in Windhagen ist. Per E-Mail kann man Josef Rüddel gar nicht erreichen. Und auch den Internetausbau soll er nicht gerade gefördert haben.
Nein, ich habe keinen Computer und ich werde mir auch keinen mehr anschaffen. Wenn man 88 Jahre alt ist und das hat alles in 50 Jahren da ohne funktioniert, dann fängt man sowas nicht mehr an. Ich bin auch noch ein bisschen stolz darauf. Da ohne geht es auch.
In seinen beiden ersten Bürgermeisterjahren ging es ja sogar noch ohne Telefon, erinnert sich der Bürgermeister. Am anderen Ende von Windhagen wohnt der Fraktionsvorsitzende der SPD, Michael Möhlenhof, ein Norddeutscher, zugezogen aus Niedersachsen. Schon zweimal ist er gegen Josef Rüddel angetreten. Zweimal hat es nicht geklappt.
Es ist eine Lethargie im Ort. Ich glaube, es wird langweilig. Wir versuchen eine ganze Menge zu tun, um es nicht ganz so langweilig zu machen. Im ganzen Rat übrigens auch. Also unser Bürgermeister würde am liebsten ganz alleine regieren. Unser Bürgermeister ist 88 Jahre alt. Das ist ein sehr biblisches Alter. Wäre ich sehr für, dass er der Ehrenbürgermeister wird und das eigentliche Zepter mal abgibt an Jüngeren.
So richtig ans Aufhören denkt Deutschlands dienstältester Bürgermeister aber auch nach 50 Jahren noch nicht.
Wenn ich noch mal antreten sollte, was noch nicht bestimmt ist, dann glaube ich schon, dass ich die Wahl gewinnen werde.
Ein Bericht von Henning Kübert. Und nun zum Sport. Ein Wochenende ohne Fußball-Bundesliga, allerdings mit Tennis und der Formel 1. Michael Augustin.
Tennisprofi Rafael Nadal hat bei den French Open etwas bislang Einmaliges geschafft. Der Spanier gewann in Paris das Finale gegen seinen Landsmann David Ferrer in 3 Sätzen. Und damit ist Nadal der erste Spieler, der bei ein und demselben Grand-Slam-Turnier 8-mal den Titel geholt hat. Guido Ringel.
Rafael Nadal hielt sich die Hände vors Gesicht, als er im Sand im Stade Roland-Garros lag und es nicht fassen konnte. Er holte sich diesen Rekord mit einem glatten Dreisatzsieg gegen seinen spanischen Kontrahenten, gegen David Ferrer. In der regnerischen und teilweise kalten Atmosphäre von Paris war Rafael Nadal der bessere, der klar überlegene Spieler. Er hat mehr Möglichkeiten, vor allem mit seiner schnellen Vorhand direkt zu punkten. David Ferrer, in seinem ersten Grand-Slam-Finale ein bisschen überfordert, war geradezu machtlos gegen den Triumphator Rafael Nadal.
In der Basketball-Bundesliga haben die Baskets Oldenburg das erste Finalspiel um die deutsche Meisterschaft verloren. Der deutsche Meister von 2009 unterlag in Bamberg knapp mit 63-65. Einen Titel gefeiert haben heute die Handballer des HSV, und zwar den Champions-League-Sieg. Rund 8000 Fans waren auf den Hamburger Rathausmarkt gekommen. Der HSV hatte heute vor einer Woche das Finale gegen Barcelona gewonnen. Auf Montreal sind heute die Blicke der Formel-1-Fans gerichtet. Dort steigt um 20 Uhr der große Preis von Kanada mit Sebastian Vettel auf der Pole-Position.
Deswegen bin ich sehr glücklich. Auto war schnell gestern. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um in den Rhythmus zu finden. Die Strecke hat sehr wenig Grip, weil es eben praktisch das ganze Wochenende noch nicht trocken war. Also könnte es rutschig werden, aber ist das Gleiche für alle.
Auch für Nico Rosberg, der sich zuletzt 3-mal hintereinander den ersten Startplatz gesichert hatte. Diesmal geht er von Position 4 aus ins Rennen und Und was liegt heute noch an? Fußball, ein bisschen Fußball gibt's doch. Bei der U21-EM in Israel spielt die deutsche Mannschaft um 20.30 Uhr gegen Spanien. Verliert die DFB-Elf, ist sie so gut wie ausgeschieden.
Das Sportgeschehen, zusammengefasst von Michael Augustin. Das war's für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.